16. Was Verbundenheit behindert. Gleichgültigkeit. Bei aller Sehnsucht nach Verbundenheit erleben wir in unserer Gesellschaft oft eine Unfähigkeit zu wirklicher Verbundenheit. Es gibt vieles, was ein gutes Verbundensein behindert. Ich möchte nur einige Hindernisse herausgreifen. Bei einer Neujahrsansprache sprach Papst Franziskus von einer durch die Gleichgültigkeit verschmutzten Welt. Er ist nicht der Erste, der die Gleichgültigkeit als etwas gebrandmarkt hat, was unser Leben schädigt und zerstört. Das Gegenteil von Liebe sei nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit, hat der Holocaust-Überlebende Elie Wiesel gesagt, der selber erlebt hat, wie Menschen, ja sogar Nachbarn, den Abtransport ihrer jüdischen Mitbürger mit einer teilnahmslosen Neugier beobachten. Im Hass ist man noch an den anderen gebunden. Gleichgültigkeit dagegen ist beziehungslos. In der Gleichgültigkeit kommt der andere als Mitmensch nicht mehr vor. Er ist nicht existent. Elie Wiesel: Gleichgültigkeit ist keine Reaktion. Gleichgültigkeit ist kein Anfang, sie ist ein Ende. Für Papst Franziskus gibt es zwei verschiedene Arten von Gleichgültigkeit. Den einen ist alles gleichgültig, weil sie nur an sich selbst interessiert sind. Ihre Devise lautet: Hauptsache, mir geht es gut. Alles andere interessiert mich nicht. Allem anderen gegenüber bin ich gleichgültig. Für mich gilt nur, was mir nützt, was mein Wohlbefinden stärkt. Was das Elend der anderen betrifft, da schalte ich einfach ab, blende es aus. Ich lasse einen inneren Rollladen herunter, denn was ich nicht sehe, geht mich nichts an. Das ist die egozentrische Gleichgültigkeit. Das Leid anderer Menschen und ihre Sehnsüchte interessieren mich nicht. Solche Gewöhnung macht nicht nur den einzelnen Menschen, sondern die ganze Gesellschaft krank. Die andere Form von Gleichgültigkeit ist eher eine depressive Gleichgültigkeit. Man kann sich über gar nichts freuen. Alles ist gleich langweilig, gleich wertlos. Man lebt nur so dahin, kann sich für nichts begeistern. Und man ist unfähig, sich auf andere Menschen einzulassen und mit anderen mitzufühlen. Das ist eine sehr reduzierte Form des Menschseins. Solche Menschen bleiben an der Oberfläche. Für sie ist alles gleich wertlos. Gleichgültigkeit ist, auch wenn Menschen nah beieinander leben, der Tod echter Beziehung. Sie macht aus dem Miteinander ein Nebeneinander her. Psychologen bezeichnen die Gleichgültigkeit als eine der häufigsten Ursachen dafür, dass eine Paarbeziehung scheitert. Der Partner oder die Partnerin hat das Gefühl, dass der andere sich gar nicht für ihn bzw. sie interessiert. Das verletzt. Man fühlt sich neben dem anderen einsam, wertlos. Dem Gleichgültigen ist auch ein Streit unwichtig. Er weicht allem aus. Er lebt nur für sich selbst. Das ist auch eine Form von Egoismus. Gleichgültigkeit ist auch in dieser Form, in der Partnerschaft, das Gegenteil von Liebe. Der Partner fühlt sich nicht mehr geliebt. Er leidet an seiner Einsamkeit. Psychologen haben festgestellt, dass heute etwa ein Fünftel der Kinder gleichgültig ist gegenüber der Not der anderen Kinder. Diese Kinder haben die Einstellung: Wenn ein anderes Kind Probleme hat, ist es selber schuld. Es ist mir egal, wenn das Kind neben mir traurig ist. Das interessiert mich nicht. Das ist sein Problem. Diese Haltung führt dann später nicht nur zur Gleichgültigkeit gegenüber der Not anderer Menschen, sondern auch zum Desinteresse an der Politik und am Gemeinwohl. Die Haltung der Einzelnen hat also durchaus eine Auswirkung darauf, wie sich die Gesellschaft gestaltet. Auch in der Firma sind einem die Kollegen dann egal. Hauptsache, ich verdiene mein Geld. Doch mit so einer Einstellung schadet man nicht nur dem Klima in der Firma, sondern auch sich selbst. Denn das ist wirklich reduziertes Leben. Wer so reduziert lebt, der muss seiner Lehre ständig aus dem Weg gehen, indem er möglichst viele Events erlebt oder ständig am Smartphone hängt und alles Mögliche in sich hineinzieht. Doch das macht allmählich immer gefühlloser. Die Gleichgültigkeit kann auch eine Form von psychischer Krankheit sein. Dann äußert sie sich als Teilnahmslosigkeit, als Leidenschaftslosigkeit und Unempfindlichkeit. Das kann viele Ursachen haben. In der Depression hat man oft kein Gespür, weder für sich noch für andere noch für das Leben. Aber auch posttraumatische Störungen können zu dieser Teilnahmslosigkeit führen. Menschen, die krankhaft gleichgültig sind, brauchen eine therapeutische Begleitung. Ich habe eine Frau begleitet, die nichts mehr gefühlt hat, weil ihr Vater ermordet wurde, als sie 4 Jahre alt war. Die Gefühllosigkeit war für sie ein Schutz, um dem übergroßen Leid aus dem Weg zu gehen. Doch noch als erwachsene Frau hat sie darunter gelitten. Erst als sie sich dem Schmerz des Kindes gestellt hat, das sie damals war, hat sie langsam wieder gelernt, die Sonne und den Wind auf ihrer Haut zu spüren und das Essen zu schmecken. Dass unsere Gesellschaft heute mehr denn je gefährdet ist, gleichgültig zu werden, hat eine Ursache sicher auch im übersteigerten Medienkonsum und dem ständig wechselnden Aufmerksamkeitsdruck. Auf der einen Seite können die sozialen Medien helfen, die Einsamkeit zu überwinden und mit vielen Menschen in Verbindung zu treten. Aber häufig sind es keine emotionalen Begegnungen, sondern nur ein Austausch von Informationen. Die Gefühle kommen dabei zu kurz. Die Gleichgültigkeit nimmt auch zu, weil wir durch die Medien permanent mit dem Leid auf der ganzen Welt konfrontiert werden. Das können wir kaum aushalten. Menschen lassen sich davon lähmen, weil sie ihre Ohnmacht spüren, das Leid anderer zu mindern. Andere stumpfen ab, um sich vor dem Leid der anderen zu schützen. Da bräuchte es als Gegenpol die Fähigkeit des Mitgefühls. Das heißt, ich fühle mit den Leidenden, aber ich identifiziere mich nicht mit ihnen. Denn dann werde ich von ihrem Leid so beherrscht, dass ich mich selber nicht mehr dem Leben zuwenden kann. Gleichgültigkeit lähmt eine Gesellschaft. Das gilt auch in Bezug auf den Klimawandel. Man hört die Prognosen, welche Gefahren der Klimawandel mit sich bringt, dass er die Grundlagen unseres Lebens wesentlich verschlechtert, dass wir unseren Nachkommen ein schwieriges Erbe hinterlassen. Wir hören es und interessieren uns doch nicht weiter dafür, wenn es um die eigenen Wünsche geht. Hauptsache, ich kann in Urlaub fliegen. Welche Auswirkungen das auf die Umwelt hat, ist mir gleichgültig. So ist es die Aufgabe von Therapeuten und Seelsorgerinnen, von Politikern und Wirtschaftlern, von Journalisten und Schriftstellern, die Menschen aufzurütteln, ihre Augen zu öffnen, ihr Mitgefühl und ihre Solidarität zu wecken. Doch das ist ein langer Weg. Das Aufrütteln kann nicht durch Moralisieren geschehen, denn Moralisieren schafft ein schlechtes Gewissen und Schuldgefühle. Schuldgefühle allein führen aber nicht zu einem neuen Verhalten. Wir sollten lernen von Jesus, der nicht moralisiert, der aber doch den Menschen die Augen öffnet, indem er sie durch seine Gleichnisse oder durch seine Bildworte provoziert, ihnen gleichsam das Brett wegzieht, das sie vor ihren Augen haben. So mahnt er auch: Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr deuten. Warum könnt ihr dann die Zeichen dieser Zeit nicht deuten? Lukas 12, 56. Die Zeichen der Zeit sind für Jesus Aufruf zur Metanoia, zum Umdenken und zur Umkehr. Dem Gleichgültigen muss also gleichsam das Brett weggezogen werden, das er vor seinem Kopf hat. damit er sich mit allen Sinnen den Menschen und auch der Wirklichkeit seines Lebens zuwendet. Symbiose. In der Biologie kennen wir die Symbiose von Pflanzen und Tieren oder auch von verschiedenen Tieren. Die Symbiose dient immer beiden Symbionten. Sie helfen sich gegenseitig. In der Psychologie wird der Begriff der Symbiose jedoch eher negativ verwendet. Da spricht man von der Symbiose zwischen zwei Menschen. Zwillinge leben manchmal symbiotisch. Einer kann ohne den anderen nicht leben. Wenn Menschen aber so eng aneinander gebunden sind, dass sie ihre Persönlichkeit nicht mehr entfalten können, so ist das kritisch zu sehen. Ich begegne immer wieder den Lebensgeschichten von Müttern und Töchtern, die eine Symbiose bilden, aber auch Mütter und Söhne, Väter und Töchter oder Väter und Söhne leben solche Beziehungen. Man lebt dann oft nicht selbst, sondern ist eng an den anderen gebunden. Sobald der andere sich entfernt oder gar stirbt, wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Jesus hat diese zu enge Symbiose im Blick, wenn er die provozierenden Worte sagt: Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Spaltung, denn von nun an wird es so sein. Wenn 5 Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. 3 werden gegen 2 stehen und 2 gegen 3. Der Vater gegen den Sohn, der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Lukas hat in der Kindheitsgeschichte Jesus als den eigentlichen Friedensbringer beschrieben. Doch hier spricht Jesus davon, dass er gekommen ist, Spaltung zu bringen, Entzweiung, Teilung. Wie ist das zu verstehen? Jesus will hier sicher nicht Familienstreitigkeiten rechtfertigen. Es geht ihm vielmehr um den wahren Frieden und nicht um einen Scheinfrieden. Und ein wahrer Friede ist erst möglich, wenn jeder auf seinen eigenen Füßen steht und so die Symbiose aufgebrochen wird. Damals waren die Familien durch enge Bande miteinander verbunden. Man konnte kaum aussteigen und seinen eigenen Weg gehen. In der Psychologie spricht man von konfluenten Persönlichkeiten. Das sind Menschen, die sich nicht abgrenzen können, deren Emotionen mit den Emotionen der anderen zusammenfließen. In manchen Familien herrscht solch ein Emotionsbrei, in dem Gefühle nicht mehr unterschieden und zugeordnet werden. Da sind die Beziehungen nicht geklärt. Man hängt eng miteinander zusammen. Aber dieses Zusammenhängen gibt keine Heimat und keine Geborgenheit. Es ist vielmehr ein emotionales Gebundensein, eine ungesunde Symbiose. Manche Menschen sind in ihrer Familie gleichsam wie mit Schlingpflanzen an ihren Füßen gefesselt. Sie sind nicht frei. Da gibt es feste Familienskripte wie: Bei uns sagt man so etwas nicht. Bei uns denkt man so etwas nicht. Bei uns tut man so etwas nicht. Es sind innere Gesetze, die einen binden und nicht freilassen. Jesus will sagen: Du musst erst alle Schlingpflanzen, die sich um deine Füße gelegt haben, zerschneiden. Du musst erst auf eigenen Füßen stehen, dann kannst du mit den anderen Mitgliedern deiner Familie in einen freien und reifen Austausch treten. Aber wenn du bei allem, was du sagst, Angst haben musst, dass das von der Familie nicht gebilligt wird, dann bist du nicht frei. Dann lebst du nicht im Frieden, sondern im Scheinfrieden. Viele trauen sich in ihren Familien nicht, das auszusprechen, was sie wirklich denken. Sie passen sich an. Man lebt zwar einigermaßen in Frieden, aber das ist eben kein wirklicher Friede. Und die verdrängten Aggressionen zeigen sich dann darin, dass jemand nicht zum Leben kommt, dass er das Leben verweigert. Etwa indem er sich auf seinen Computer stürzt und eine Internetsucht entwickelt, oder indem er magersüchtig oder alkoholabhängig wird. Jesus will den freien Menschen. Wenn ich frei bin, dann kann ich mich auch auf andere Menschen einlassen. Frei sein bedeutet, ich lasse die andere Person so, wie sie ist. Aber ich lasse mich von ihr nicht bestimmen. Ich lebe so, ich handle so, ich denke so und ich spreche so, wie es für mich stimmt. Manchmal geht es gar nicht um die äußere Beziehung zu Vater und Mutter und zur Familie, sondern um eine innere Bindung. Die Stimme des Vaters oder der Mutter ist so stark in mir, dass ich mich nicht traue, meinen eigenen Weg zu gehen. Bei allem, was ich tue, taucht diese Stimme auf. Oft ist es eine rigorose Stimme, die mich sofort verurteilt, wenn ich mir zum Beispiel einmal etwas gegönnt habe. Aber manchmal sind diese Stimmen auch gar nicht klar. Sie sind diffus. Und dennoch prägen sie mich. Ich weiß gar nicht, warum ich so denke oder handle. Unbewusst bin ich geprägt von den Meinungen, Maßstäben und Emotionen der Familie. Ich komme nicht zu mir selbst. Wenn wir so von den inneren Stimmen beherrscht werden, wird unsere Beziehung zur Familie negativ geprägt. Erst wenn wir unsere eigene Individualität gefunden haben, können wir ein schöpferisches Verhältnis zur eigenen Familie finden. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit der Fähigkeit, wirklich gute Beziehungen zur eigenen Familie oder zu der Gruppe, der ich mich zugehörig fühle, aufzubauen. Dann begegnen sich freie Menschen und können sich gegenseitig befruchten. Wenn ich mir meiner eigenen Identität nicht bewusst bin, übernehme ich oft unbewusst die Gedanken und Emotionen des anderen. Ich lebe nicht selber, sondern werde gelebt. Wie gelingt es, sich von den Schlingpflanzen zu befreien, die uns an die anderen in der Familie binden? Ein Weg ist sicher, sich gut abzugrenzen, einmal Nein zu sagen und nicht zu meinen, man müsse alle Wünsche der anderen sofort erfüllen. Viele trauen sich nicht, Nein zu sagen, weil sie den Entzug von Liebe und Zuwendung fürchten. Doch es geht darum, zu uns selbst zu stehen. Wir stehen nicht gegen die anderen auf, sondern wir stellen uns auf die eigenen Füße. Dann können wir auch die anderen so stehen lassen, wie sie sind. Wir müssen sie nicht ändern. Wir stehen nicht unter Druck, sie überzeugen zu müssen von unserem Weg oder unserer Meinung. Wir lassen sie. Aber wir lassen auch uns so, wie es für uns stimmt. Es ist normal, dass wir uns als Kinder der Familie anpassen. So erfahren wir Geborgenheit und Sicherheit in der Familie. Aber schon in der Pubertät spüren wir, dass wir uns auf die eigenen Füße stellen müssen. Nur freie Menschen, die auf eigenen Füßen stehen, können gute Beziehungen eingehen und eine Verbundenheit leben, die allen gut tut.